Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Wir sprechen heute mit Michael Wadenga über Patientenrechte und über aktive Sterbehilfe beim Business Talk am Kudamm. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Patientenrechte. Wie ist die aktuelle rechtliche Situation für sterbenskranke Patienten?
Klare Aussage, beschissen. Relativ einfach. Die Bundesregierung tut im Grunde im Moment oder auch schon seit längerem alles, um Schwerstkranken den Weg zu verbauen über die Einnahme von Pentobarbital ihr Leben zu beenden. Es war ja, also aktive Sterbehilfe war ja verboten, definitiv. Dann gab es ein Kläger gebraucht, bis er sich durch die Instanzen geklagt hatte, bis dann zum Schluss das erste höchstrichterliche Urteil da war, was dem Kläger Recht gegeben hat, hat aber nichts mehr genützt, weil die betroffene Person, also seine Frau, war inzwischen verstorben. Er hat das also posthum weiter betrieben. Und da gab es eine klare Aussage von dem damaligen Gesundheitsminister Herrn Gröhe, der gesagt hat, es ist nicht Aufgabe des Staates, Menschen beim Sterben zu helfen. Das war die erste Aussage und dann wird ihm in den Mund gelegt, ich habe es selber nicht gehört, wird ihm in den Mund gelegt, solange ich Minister bin, wird es die Abgabe von Pentobarbital nicht geben. Punkt. Was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass er, ja, ich sage jetzt mal, das Urteil ja, nicht zur Kenntnis nimmt, dass es ihm völlig egal ist. Ich sage jetzt mal so ganz salopp, versuchen Sie mal ein Gerichtsurteil nicht zu beachten und nichts zu tun, was Ihnen dann passiert. Da steht irgendwann steht die Polizei vor der Tür. Wenn Sie Pech haben, haben Sie dann Erzwingungshaft und. Was passiert in der Bundesregierung? Gar nichts. Ja? Also ich sage jetzt mal, da tritt nicht mal jemand den Ministern, jetzt ist es ja der Herr Spahn, gegen Schienbein und sagt, ey, das geht so nicht. Also muss eine andere Lösung finden. Die sitzen alle lustig an ihrem Kabinettstisch und lassen das also einfach so stehen. So. Na, dann wurde der Paragraph 217 eingeführt, der dann, glaube ich, 5 Jahre später komplett kassiert wurde im Sinne von, er ist absolut nichtig, also das ist einfach nicht da, was ich persönlich für eine absolute Klatsche gegen diejenigen halte, die solche Gesetze formulieren. Weil meine Frage ist, sitzen in den Gerichten sehr viel höherklassige Juristen als in den Ministerien? Oder haben die gewusst, dass das so sein würde und haben es trotzdem gemacht, was ich dann im Grunde als eine absolute Frechheit dem Bürger gegenüber sehen würde? Wieder ein Gesetz, was einkassiert worden ist, was im Prinzip eigentlich dem Bürger, der dieses Pentobarbital gerne haben würde, die Möglichkeit gegeben hätte, es zu beantragen. Was macht der Herr Spahn? Jedenfalls wird es so weitergegeben, ein Nichtanwendungserlass. Das bedeutet, der jetzt gerade geklagt hat und gewonnen hat, ist auch der Einzige, der gewonnen hat. Alle anderen in der gleichen Situation haben davon nichts. Die müssen wieder klagen, also wieder diese 3, 4, 5 Jahre über sich ergehen lassen. Ja, so nach dem Motto, du hast gewonnen, aber der Rest ist mir egal. Ja, macht das Bundesfinanzministerium ja eigentlich schon seit ewigen Zeiten. Das ist ja nichts Neues, dieser Nichtanwendungserlass. Aber dass er zum Nachteil von Patienten angewendet wird, finde ich eine absolute Sauerei. Ja, dabei könnte der Herr Spahn, ich sage jetzt mal, sich auf ein Treppchen stellen und sich auf die Schulter klopfen, wenn er von dieser Meinung weggehen würde, weil er hätte 3, die also für ihn, wo er der Größte wäre. Das sind einmal die Patienten selber. Es sind ja nicht viele, vielleicht ist es auch der Grund, weshalb er es nicht tut. Es sind ja nur knapp über 100, 120, 130, es waren vielleicht auch mal 140. Die würden natürlich jubeln, wenn endlich die Möglichkeit da wäre, dieses Pentobarbital zu bekommen.
120 pro Jahr?
Nein, zurzeit Patienten, die im Augenblick bei der Bundesanstalt für Arzneimittel den Antrag gestellt haben, weil das ist ja das, was das Gesetz, was das Einkassieren des Gesetzes ermöglicht hat. Ja, so, die würden natürlich jubeln, weil sie könnten in Würde diese Welt verlassen. Es würden noch mehr jubeln die Angehörigen, weil die sind ja dazu verurteilt, jeden Tag die Situation ihres Patienten, ihres Angehörigen mitzuerleben und nichts tun zu können. Also das sind zwei, die jeden Tag darauf warten, dass endlich der Tod kommt und ihn erlöst und damit das Leid des Zusehens der Familie auch beendet. Und es wären die Krankenkassen. Weil die Krankenkassen zahlen Unsummen für die Behandlung. Nicht, dass die Krankenkassen das nicht wollen würden, das wollen sie und das ist auch gut so. Aber die Patienten wollen es doch eigentlich gar nicht. Die wollen diese Medikamente gar nicht haben. Ja? Aber auch das Absetzen der Medikamente, was ja dann vielleicht irgendwann zum Tod führt, war zum Teil auch unter Strafe gestellt. Weil der Arzt, das wäre ein assistierter Suizid gewesen. Weil der Arzt würde ja dafür sorgen müssen, dass das Weglassen der Medikamente, was ja dann extrem Schmerzen etc. Hervorrufen könnte, dass die Schmerzen wieder gemildert werden durch seine Tätigkeit, bis dass der Tod eintritt. Ja, also das ist so ein Kreislauf, er ist eigentlich völlig unsinnig. Er hilft niemandem, im Gegenteil. Aber der Herr Spahn, also das Bundesministerium, und für mich ist es der Herr Spahn, das Bundesministerium sieht einfach zu und lässt Menschen wirklich verrecken. Das klingt fürchterlich hart, aber ich stehe dazu. Weil das ist kein Sterben. Das ist ein Verrecken. Ein Stückchenweise gehen. Und mit jedem Stückchen wird es schlimmer. Der guckt zu und macht nichts. Dabei wäre es für ihn relativ leicht, weil er hat sogar dem Bundesamt verboten, Anträge anzunehmen beziehungsweise alle bereits bestehenden Anträge abschlägig zu bescheiden, ohne Prüfung. Mhm. Einfach so, so nach dem Motto, ich will das nicht, schick die Scheiße zurück. Mhm. Ja? Also das hat mit mir, also für mich hat das mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Mhm. Ja? Also für mich ist der Mann am falschen Platz. Mhm. Punkt.
Also ich merke schon, dass Sie da auch in einer gewissen Art und Weise sehr emotional sind und sich natürlich auch sehr gut mit dem Thema auskennen. Wenn wir mal einen Blick nach Europa werfen, in Belgien, Luxemburg, Niederlanden, Portugal und Spanien und auch in der Schweiz ist aktive Sterbehilfe erlaubt, mhm. In Deutschland nicht. Mhm. Der Schweiz wird teilweise sogar manchmal auch vorgeworfen, dass da so ein Sterbehilfetourismus sozusagen schon besteht. Also dass die Leute halt zum Sterben dann ins Ausland gehen.
Ja, es ist ja auch erforderlich. Was wollen Sie denn sonst machen? Ja, also es ist einmal so, Sie müssen sich natürlich das alles leisten können. Ja, es ist nicht billig. Dignitas oder wie diese Firmen, wie die alle heißen. Die haben natürlich auch ihre Prüfkriterien. Also man kann jetzt nicht einfach als gesunder Mensch dorthin gehen und sagen, also ich bin des Lebens überdrüssig, ich möchte jetzt sterben, da würden Sie bei diesen Schweizer Organisationen auf Granit beißen, weil da also durchaus die Ärzteschaft darauf achtet, dass das nicht missbraucht wird. Ja? Aber hier in Deutschland haben Sie ja gar keine Chance. Hier müssen Sie es aushalten, bis der Tod kommt und den Stecker zieht. Ja? Und wenn Sie über genügend Geld verfügen, dann können Sie natürlich in die Schweiz reisen und können dort Abschied nehmen und können dort auch gehen. Das ist dort legal und für manche, die sich das leisten können, ist es ein Ausweg oder ist es ein Weg, das Leiden zu beenden? Und wie ich ja vorher schon sagte, das Leiden ist ja nicht nur der Mensch selber. Es ist ja seine ganze gesamte Umwelt. Ja? Und ich habe Filme gesehen, wo also dann die halbe Familie mitgefahren ist. Mhm. Ja? Und war dann da. Ja, man muss das also alles anmelden und da gibt es also eine ganze Menge Richtlinien. Aber vom Grunde her ist es A, straffrei und B, machbar. Also Sie müssen reisen können, Sie müssen dort ankommen und es muss alles seine Richtigkeit haben. Dann werden Sie dann, gehen Sie dort zur Wolke 7. Ja? Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, weshalb man unter ähnlichen Richtlinien das in Deutschland nicht ermöglichen würde. Es ist nur eine Frage der Politik. Ja?
Das ist ja eigentlich auch schon die nächste Frage. Warum? Also beziehungsweise es gibt ja auch diese höchstrichterlichen Urteile, an sich ja auch für erweiterte Rechte für die Patienten, aber trotzdem hat sich ja an der Situation an sich nichts geändert. Warum?
Weil die Politik das nicht will. Fragen Sie mich nicht, warum ein Herr Spahn der Auffassung ist, gibt diesen sagen wir, 150 Menschen, die also tatsächlich jeden Tag auf den Tod warten, nicht die Möglichkeit, eben an dieses Pentobarbital zu kommen. Mhm. Ja? Er hat das nie so erklärt, dass ein Normalmensch, und ich betrachte mich als Normalmensch, versteht, warum er da Nein sagt. Mhm. Ja? Es geht ja nicht darum, dass der Schnupfen hat, sagt, ich will nicht mehr. Ja? Mhm. Aber es geht darum, dass, also ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel Stephen Hawking, ja? ALS. Es ist eine Krankheit, die zieht sich von ganz unten nach ganz oben, bis sie am Ende nichts mehr können. Ja, der hat ja seine Bücher hat er mit Pustekuchen geschrieben. Ne? So, diese Menschen haben, wenn sie nicht so, ich sag mal, willensstark sind wie Stephen Hawking, die haben nichts mehr vom Leben. Da können sie, wenn sie suchen können, finden sie in den Mediatheken unendlich viele Filme, wo also die Menschen wirklich erzählen, sie würden lieber heute als morgen gehen, weil es ist kein Leben, es ist einfach ein Dasein, Punkt. Die können nichts mehr alleine, gar nichts. Mhm. Ja? Und diesen Menschen verbietet der Herr Spahn durch seine Entscheidung, gehen zu dürfen, obwohl es keine juristische Begründung mehr gibt, hinter der er sich verstecken kann. Die sind alle weg. Es ist nur noch seine Entscheidung. Ja, würde er diesen Nichtanwendungsbeschluss, würde er den zurücknehmen oder würde seiner nachgeordneten Behörde sagen, okay, dann prüft mal, weil es ist ja auch nicht so einfach, diese ganze Prüfung zu machen. Also Sie können es nicht alleine. Sie brauchen einen Anwalt. Das kostet Geld. Der macht es ja nicht umsonst. Ja, das kostet Geld. Sie brauchen die Gutachten der Ärzte. Die kosten möglicherweise auch Geld. Also da ist schon viel Aufwand betrieben worden, um dem Bundesamt überhaupt nachzuweisen, ich in meiner Situation bin in einer Situation, die für mich ausweglos ist. Und ja, diese Entscheidung sagt schlicht und einfach, ist mir völlig egal, was du da schickst. Nein, Punkt. Und zwar alle. Nein, zurückschicken. Das ist eine Entscheidung, für mich nicht nachvollziehbar. Ja?
Ja, Sie hatten auch im Vorgespräch gesagt, dass die Durchsetzung von Patientenrechten wie eine Suppe zu essen mit einem Stäbchen ist.
Ja, es ist manchmal so.
Schwierig. Denken Sie, dass sich in Zukunft an der Situation was ändern wird, bessern wird?
Also alle die ich kenne, arbeiten dran. Ich war ja auch zweiter Vorsitzender des Bundesverbandes Patientenfürsprecher im Krankenhaus, bin ich nicht mehr, weil das an das aktive Mandat Patientenfürsprecher gekoppelt war. Ist man nicht mehr Patientenfürsprecher, ist man da auch zumindest nicht in einer vorsitzenden Position etc. Die haben es erreicht, dass also Bundesländer sich von dort beraten lassen, wie so ein Patientenfürsprecher geortet sein muss, wo er sitzen sollte innerhalb des Landeskrankenhausgesetzes etc. Hier in Berlin sind wir, und das ist der einzige, wo ich definitiv sagen kann, wie es geht, hier in Berlin sind wir in der glücklichen Lage, dass also der Patientenfürsprecher im Landeskrankenhausgesetz tatsächlich drinsteht. Aber, auch das muss man sagen, es steht, und das ist wieder typisch Politik, es steht zwar drin, aber die Auslegungsbandbreite ist wieder so groß, von ganz strikt bis hin zu, naja, lass mal tun oder auch nicht. Ja? Das hängt immer davon ab, wir haben ja hier unsere 16 Bezirke und wir haben 80 Krankenhäuser, also 80 Patientenfürsprecher, unterschiedlich viele in den Bezirken, abhängig von den Krankenhäusern. Das geht tatsächlich so weit, mir selber passiert, ich könnte da auch Namen nennen. In einem Bezirk ist in einem Krankenhaus der Patientenfürsprecher, ja, war nicht mehr überlastet, hat gesagt, ich will das alles nicht mehr. Dann hieß es, da hat man mich gefragt, da mache ich noch Sprecher der Berliner Patientenfürsprecher, würden Sie für den Rest der Zeit das Amt übernehmen? Okay, kannst nicht Sprecher der Patientenfürsprecher sein und dann am Ende sagen, nee, mache ich nicht. Na, also habe ich gesagt, okay, mache ich. Bin dann zu der Stadträtin gefahren, die hat mich zum Gespräch eingeladen, die fand das super toll, weil sie wollte gerne jemanden, der also ein bisschen drauf achtet. So, das nächste war, ich sollte mich bei dem Manager im Krankenhaus vorstellen. der sozusagen das alles so ein bisschen unter sich hat. Und da fing das dann schon an, schwierig zu werden, weil der wollte mir meinen Job erklären und hat mir gesagt, mit etwas anderen Worten, Sie kommen ins Spiel, wenn unsere Reklamationsabteilung nicht mehr weiterkommt. Was nichts anderes heißt, eigentlich gar nicht, weil wenn ich nur über die Reklamationsabteilung oder Beschwerdeabteilung ins Spiel komme, kann man davon ausgehen, da kommt nie was, weil die werden dir nicht sagen, dass sie da jetzt eine Beschwerde haben. Ne? Wäre ja auch dumm. Also habe ich ihm gesagt, nein, eigentlich ist es anders. Die Leute kommen zu mir und mit ihrer Abteilung klären wir dann, wie wir das in ihrem Hause so hinkriegen, dass alle zufrieden sind. Mhm. Mir war klar, das wird nichts. Hat sich auch bewahrheitet. Die Stadträtin hat mich dann, also die war dann in Urlaub nach dem Gespräch kurz, hat mich dann tatsächlich wirklich persönlich angerufen und hat mir erklärt, nein, Sie sehen davon ab, mich als Patientenfürsprecher dort einzusetzen, weil Sie würden jemand haben, der konzilianter ist. Mhm. So, auf Deutsch heißt es, einen, der den Mund hält und nichts macht. Frage ist natürlich, warum? Antwort ist ganz einfach. Dieses Krankenhaus ist ein Riesenarbeitgeber in diesem Bezirk. Ja? Wenn Sie jetzt die Patientenrechte tatsächlich, ich sage jetzt mal, mit etwas mehr Durchsetzungskraft durchsetzen wollen, verärgern Sie ja die Leute, die dieses Krankenhaus betreiben. Weil Sie treten ja entweder einem Arzt auf den Schlips oder möglicherweise der Verwaltung auf den Schlips. Also es gibt immer irgendwo jemanden, der sich dann an die Wand gedrängt fühlt. Und Sie dürfen ganz sicher sein, Sie sind mit dem Thema in dem Krankenhaus aus der Tür raus. Der nimmt den Hörer an, ruft die Stadträtin an, sagt, was hast du denn da für einen Vogel? Ja? So. Und um das zu vermeiden, hat diese Stadträtin dann gesagt, nee, wir hätten gerne jemand anderen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet doch nichts anderes, dass das Patientenrecht dem wirtschaftlichen Interessen weichen muss.
Ja.
Was haben wir dann? Ein Potemkinsches Dorf. Wir haben was, was aber nichts tun soll. So, sie sollen da sein, aber sie sollen niemandem wehtun. Aber wenn sie niemandem wehtun, können sie auch berechtigte Interessen des Patienten nicht durchsetzen. Ja, es geht ja nicht immer nur darum, ob das Essen kalt ist und warum jetzt der Arzt erst hinten am Flur anfängt und nicht da. Ja, sondern es geht ja möglicherweise auch richtig um Gravierendes. Ja? Natürlich habe ich da mehr als ein Beispiel. Ja? Wo dann hinterher das Krankenhaus auch ganz hurtig gesagt hat, wollen wir nicht mehr, wir verdienen an dem Patienten nichts, haben sie natürlich nicht gesagt, ist aber so, der Patient ist austherapiert, der Patient wird entlassen. Und das in einer Situation, in dem Fall, den ich jetzt gerade im Kopf habe, in einer Situation, wo der Patient im Sterben lag. Also man hat einen sterbenden Menschen aus dem Krankenhaus rausgeschmissen.
Ja? Ja, das hat man leider schon öfter mal gehört oder irgendwo gelesen.
Aber das kann es doch nicht sein.
Nee, um Gottes Willen. Ja? Nein, nein.
So. Aber unsere Aufgabe in dem Fall war tatsächlich, das ist telefonisch gegangen, weil es war eine gute Bekannte von mir und auch nicht in Berlin, muss ich dazu sagen. Das war die Mutter, die lag tatsächlich im Sterben, war auch von den Ärzten schon so gesagt. Sie ist im Sterben, sie ist im Gehen. Und dann kam irgendeiner von den Ärzten und sagt, wir machen noch ein CT. Das heißt, diesen Menschen aus dem Zimmer raus, aus dem Sterbeprozess wieder raus, aus dem Bett raus, auf diese Verschiebedingsbums da für das CT. Nein. Ja? Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Ja? Und die Freundin hatte tatsächlich eine Vorsorgevollmacht, in der das da drin stand, eine Gesundheitssorge, und hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Wenn Sie jetzt hier das Bett hier rausschieben, hole ich die Polizei. Das ist Körperverletzung. Es ist wirklich Körperverletzung.
Wow.
Ja? So, daraufhin hat der Pfleger das Bett stehen lassen. 2 Stunden später waren die Entlassungspapiere da und die Mutter musste raus. Punkt.
Ah, okay.
Ja? Also da wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Ja? Mhm. So, und jetzt stellen Sie sich das einfach mal so vor, hier in Berlin irgendein Bezirksstadtrat für Gesundheit kriegt so einen Anruf. Was meinen Sie, was der macht? Der stellt sie in den Senkel. Und er sorgt dafür, dass sie bei der nächsten Sitzung des Gesundheitsausschusses ihren Job verlieren. Mhm. Kann er. Ja? Also er kann sie nicht entlassen hier, sondern das kann nur der Gesundheitsausschuss. Aber wenn er dem Gesundheitsausschuss das, ich sage jetzt mal, so näher bringt, dass die Mitglieder des Gesundheitsausschusses der Auffassung sind, der Mann ist da nicht tragbar, dann werden sie von ihrer Position entbunden. Und dann sind sie den Job los. Mhm. Punkt. Das Krankenhaus hat erreicht, was es will, kriegt jetzt jemanden soft, sie sind raus, haben auch für immer den Makel, in Berlin brauchen sich für gar kein Amt mehr zu interessieren, mhm. sie sind komplett raus.
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Und das ist eigentlich der Grund, dann sind wir wieder nochmal bei dem Twitch-Kanal. Der Twitch-Kanal ist von nichts abhängig. Ich bin nicht erpressbar.
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Als Patientenfürsprecher sind sie erpressbar. Weil ihnen dann gesagt wird, na, wenn sie so weitermachen, dann müssen wir sie da rausnehmen.
Ja. So. Also ich wollte auch gerade noch mal die Brücke schlagen. Also vielen Dank für die ganzen Einblicke. Der Twitch-Kanal kommt, Michas rote Brille. Mhm. Und man hat ja gerade schon gemerkt, Sie haben auch viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie haben ganz viele Beispiele. Und dazu wird es dann noch viele weitere Geschichten geben.
Oh, da wird es viele weitere geben, ja.
Ja, viel Erfolg damit und danke für Ihre Einblicke.
Gerne.